Die Aktivitäten des Ätna auf Sizilien werden rund um die Uhr überwacht, unter anderem vom deutschen Vulkanologen Boris Behnke. Der Ätna ist für ihn nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft. Seit fast 30 Jahren wohnt und arbeitet der deutsche Wissenschaftler am Ätna, dem größten und aktivsten Vulkan Europas. Jörg Seiselberg hat ihn getroffen.
Boris Behnke ist Mr. Ätna. Seinen Arbeitsplatz hat er im prächtigen Sitz des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanforschung in Catania. Der 62-jährige gebürtige Rheinländer mit weiß-grauem Strubbelhaar und Dreitagebart strahlt vor allem eines aus, dass er ein glücklicher Mensch ist hier in Sizilien. Über seine Arbeit am Ätna sagt Behnke:
Ich erfülle meinen Kindheitstraum. Das ist ein großes Privileg.
Bevor Boris Behnke seine Passion für Vulkane im Allgemeinen und den Ätna im Speziellen erklärt, möchte ich aber erst einmal selbst hinauf auf den Vulkan. Mit Francesco Ciancito, der patentierter Führer am Ätna ist, treffe ich mich an der Bergstation der Seilbahn. Eine halbe Stunde zu Fuß weiter aufwärts, dann streifen wir durch eine schwarze, mondähnliche Landschaft.
Worüber wir hier gehen, ist alles Material, das während der explosiven Ausbrüche des Vulkans ausgestoßen wurde. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Das Feinste, das schwarzem Sand ähnelt, ist die Vulkanasche. Und das etwas Größere, wie Kieselsteine, die bis zu 6 cm groß sein können, werden Lapilli genannt. Alles, was noch größer ist, sind Bombe, wie Vulkanologen sagen, oder Gesteinsbrocken.
Unter unseren Bergschuhen schwarzes Lavagestein, über uns strahlend blauer Himmel, am Fuße des Vulkans glitzert das Mittelmeer. Unser Ziel, ein Krater in der Nähe des Gipfelkegels. Dort oben ist hochfahrender Rauch zu sehen. Aber auch wo wir gehen, rund 1000 Meter unterhalb, steigen Dampfschwaden unter unseren Füßen aus dem Boden.
Diesen Dampf, den du hier um uns herum siehst, ist nicht gefährlich, weil es nichts anderes ist als verdampfendes Wasser. Denn das Lavafeld, über das wir hier gehen, ist noch warm. Es ist Lava von 2001. Und da Lava ein sehr isolierendes Material ist, gibt es Hitze sehr langsam ab und ist ein bisschen weiter unten immer noch heiß. Wenn wir ein bisschen graben, sind es mindestens noch 100 Grad. Und deswegen, wenn es regnet und das Wasser versickert, trifft es auf heißen Lavastein und das Wasser verdampft.
Dann in 2700 Meter Höhe liegen an vielen Stellen Schnee und Eiskrusten auf unserem Weg. Im vergangenen Jahr habe es so stark geschneit, erzählt Bergführer Ciancito, dass er auf dem Vulkan habe Skifahren können. Wir kommen nach insgesamt circa 3 Stunden zu einem der höchsten Punkte, die in dieser Jahreszeit zu erreichen sind. Ciancito sagt, auch nach Jahren als Bergführer fasziniere ihn der Ätna immer noch. Dass der Ruf dieses aufregenden Vulkans über die Küsten Siziliens hinausgetragen wurde, ist laut Ciancito auch einem berühmten Deutschen zu verdanken.
Warum ist der Ätna bekannt geworden? Es gab 1755 einen großen Ausbruch. Und einer der ersten, die hierher kamen, war Goethe, der dann den berühmten Satz geschrieben hat, um Italien zu verstehen, müsse man nach Sizilien kommen, weil hier der Schlüssel liege, um ganz Italien zu verstehen.
Fast 250 Jahre nach Goethe kam Boris Behnke nach Sizilien und wurde hier zu Mr. Ätna. In Catania am Fuß des Vulkans arbeitet Behnke im Institut, das den Ätna erforscht und permanent kontrolliert. Über den mit 3300 Metern höchsten Feuerberg Europas, sagt Behnke:
Ätna ist für mich wie für viele Leute hier ja schon fast wie eine Person, ja, die man versucht zu verstehen und von der wir wissen, okay, viele Leute halten Ätna für eine Riesenmama hier und wir versuchen herauszufinden, was kocht bei dir in der Küche.
Für Behnke ist dies seit fast 30 Jahren sein Beruf, zu beobachten und zu erforschen, was sich im Ätna tut, ob sich ein neuer Ausbruch andeutet oder ob alles ruhig bleibt. Seit frühen Kindheitstagen, erzählt der Deutsche, faszinierten ihn Vulkane. Bereits als 10-Jähriger habe er die Wetterberichte in den Zeitungen seiner Eltern gelesen. In den 1970er Jahren hätten ihn die Artikel über damalige Vulkanausbrüche besonders fasziniert.
Dann war da immer wieder einer mit dabei, der hieß Ätna. Meistens waren es kleine Meldungen, da hat sich ein neuer Krater gebildet, da ist ein neuer Lavastrom, aber manchmal war es auch ein bisschen dramatischer und ich fand, dass das nach einem sehr interessanten Vulkan aussah und fing dann schon sehr früh an, darüber nachzudenken, wie soll ich das anstellen, da mal hinzukommen.
Nach dem Abitur studierte Behnke zunächst Geowissenschaften in Bochum und Kiel. Dann mit 25 kam er nach Catania, um seine Doktorarbeit über den Ätna zu schreiben. Ein Vulkan, der im Gegensatz zu vielen anderen ständig aktiv ist. Über die weit verbreitete Meinung, der Ätna sei ein gutmütiger Vulkan, muss Behnke schmunzeln.
Ja, das hört man immer wieder. Gutmütige Riese und sowas, der milde Vulkan, der nicht explosive Vulkan. In den letzten vor allen Dingen 25 Jahren oder so ist Ätna immer explosiver geworden. Das heißt, die Ausbrüche werden immer heftiger, es wird immer mehr loses Gestein gefördert, das heißt Vulkanasche und Lapilli. Das prasselt dann auf die Gebiete unterm Wind nieder, immer wieder, auch zigmal innerhalb von ein paar Monaten wie 2021 oder wie 2011, 2013. Solche Phänomene sind sehr viel häufiger geworden.
Ein schlimmes Szenario im Ätna wäre laut Behnke ein Ausbruch an der Flanke des Vulkans oder ein Ausbruch im Hauptkegel, so wie er sich vor mehr als 2000 Jahren ereignet hat. Dann gäbe es, erklärt der deutsche Vulkanologe,
pyroklastische Ströme. Das sind im Prinzip Lawinen, das ist ein Gemisch aus Gas, das beladen ist mit ganz vielen Gesteinsfragmenten von feinem Staub bis zu großen Blöcken und das bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms und die Temperaturen variieren von ein paar hundert Grad Celsius bis zu fast 1000 Grad Celsius. Das heißt, das Zeug ist absolut tödlich und verwüstend.
Um den Vulkan so gut wie möglich unter Kontrolle zu behalten, hat Behnkes Institut im Berg des Ätna Messsonden in teilweise mehreren hundert Metern Tiefe installiert. Die Resultate der Messungen laufen im Kontrollraum der Institutsvilla auf. Behnke, der mittlerweile für alle Vulkaninstitute in Italien die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, deutet auf einen der Bildschirme, die fast eine ganze Wand des Raums ausfüllen.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, diese Linie geht allmählich hoch. Das bedeutet, der Berg schwillt an, der Druck nimmt zu. Weil da neues Magma sich ansammelt und das Gestein immer mehr unter Druck setzt. Je mehr das Gestein unter Druck gesetzt wird, desto mehr fängt das dann an auch zu knistern und Erdbeben. Momentan sind wir noch ziemlich am Anfang. Aber seit fast einem Jahr nimmt das zu. Es hat so ein paar kleine, kurze Lavafontänen gegeben. Das heißt, die Mama ist in der Küche und ist am Kochen.
Aktuell keine Gefahr, aber Behnke und seine Kollegen beobachten weiter. Generell gelte:
Das Gute am Ätna ist die Größe. Und die Tatsache, dass sich die wirklich gefährlichen Ausbrüche, die tief unten am Berghang, dass die sich in der Regel schon einige Zeit vorher ankündigen, dass die Lava in der Regel relativ langsam fließt, dass in der Regel dann doch Zeit genug ist, dass auf jeden Fall Menschen sich in Sicherheit bringen können.
Durch die Ausbrüche des Ätna kam in den vergangenen Jahren kein Mensch ums Leben. Allein im letzten Jahr aber starben bei Wanderungen auf dem Ätna 4 Menschen, unter anderem durch Herzinfarkt.
Wir bleiben noch auf Sizilien. Neben dem Ätna gibt es auch noch eine ganz andere Attraktion. Kommissario Montalbano ist der beliebteste TV-Kommissar Italiens und er ist hier zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Zehntausende Touristen pilgern in die Barockstädte Ragusa, Scicli und Modica, um die Stätten zu besichtigen, an denen Montalbano ermittelt. Veranstalter offerieren sogar spezielle Touren. Und Stadtverantwortliche geben Plätze Namen, die es bislang nur in der Welt der Camilleri-Krimis gab. Einheimische beklagen steigende Preise aufgrund des Kommissariotourismus. Die Verfilmungen der Krimis von Andrea Camilleri erreichen in Italien Rekordeinschaltquoten. Für die Reihe ist es eine der international am meisten verkauften Serien. Jörg Seiselberg auf den Spuren von Kommissario Montalbano.
1500 Kilometer sind Francesca und Giovanni gefahren, um hier zu sein. Aus Pavia in der Nähe von Mailand in den Süden Siziliens. Wir sind Fans der Bücher von Andrea Camilleri und wir besichtigen hier die Orte des Kommissars Montalbano. Francesca und Giovanni stehen am Strand von Punta Secca, vor einer Villa, von deren Terrasse man fast ins Meer springen kann. Das schlicht verputzt, aber großartig gelegene Gebäude ist, in der Verfilmung der Bücher Camilleris durch die Reihe, das Haus des Commissario Montalbano, Italiens bekanntesten TV-Kommissar, der an der Südküste Siziliens gegen Verbrecher und Korruption kämpft. Das ikonische Haus ist für Montalbano-Fans wie Giovanni ein Muss. Es ist bewegend. Bewegend, weil wir dieses Haus so häufig in den Filmen gesehen haben. Und jetzt hier zu stehen, ist ein besonderes Gefühl. Giovanni und Francesca, aus dem Norden Italiens gekommen, um sich auf die Spuren Montalbanos zu begeben, sind Teil eines Trends. In der Provinz Ragusa, in der die Bücher Camilleris verfilmt wurden, ist der Montalbano-Tourismus zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Eine Gegend, die wegen ihrer Barockarchitektur seit 2002 zum Weltkulturerbe gehört. Bürgermeister Giuseppe Cassi sitzt in Ragusa in seinem Amtszimmer im ersten Stock und freut sich über den wachsenden Tourismus. Es ist ohne Zweifel eine bemerkenswerte Entwicklung. Und sie ist in großen Teilen mit dem Phänomen Montalbano verbunden. Dadurch, dass die Serie fast in der ganzen Welt gezeigt wurde, gibt es einen speziellen Tourismus, weil die Menschen die Orte besuchen wollen, die den Hintergrund dieser Serie bilden. Und das hat uns sicher sehr geholfen. Nicht weit vom Rathaus entfernt steht Roberto Samito auf dem schönsten Platz Ragusas. Hier sind wir auf dem Domplatz, in Wirklichkeit. In der Montalbano-Fiktion sind wir hier auf der Piazza Vigatas. Also hier ist das Zentrum, das Herz Vigatas, der von Camilleri erdachten Stadt. In den Filmen ist dieser Platz sehr wichtig. Hier sehen wir Montalbano spazieren gehen, Fälle lösen oder mit Menschen reden. Es ist ohne Frage der zentrale Ort Vigatas. Das imaginäre Vigata der Bücher Camilleris, das in den Filmen zu sehen ist und das die Montalbano-Touristen suchen, befindet sich aber nicht nur in Ragusa, sondern verteilt sich auf mehrere Städte in der Gegend. Roberto Samito führt die Touristen zu diesen Orten. Der ehemalige Student der Kommunikationswissenschaften hat ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Visit Vigata, das Führungen anbietet für die Stadt, die es nicht gibt, die Montalbano-Touristen aber besichtigen wollen. Wie das erwähnte Haus Montalbanos am Meer, das 30 Kilometer südlich von Ragusa im kleinen Ort Punta Secca liegt. Das Haus von Montalbano muss man sich heute vorstellen wie eine Art Heiligenstätte. Die Leute kommen, machen Selfies. Das Haus drinnen kann man nicht besichtigen, denn es ist ein Bed and Breakfast geworden. Daher muss man sich damit zufrieden geben, sich ein bisschen wie Montalbano vor dem Haus zu fotografieren. Punta Secca hat mittlerweile nach dem Montalbano-Autor Camilleri einen Platz benannt, eine Büste Camilleris aufgestellt und ein Parkplatz heißt offiziell Vigata-Parkplatz. Im realen Küstenort Punta Secca aber sind nicht alle begeistert vom Montalbano-Hype. In der kleinen Strandbar Piccola Oasi schimpft der 65 Jahre alte Michele. Die Preise und die Mieten sind hier überdurchschnittlich gestiegen. Es kommen Busse voll mit Touristen, um das Haus von Montalbano zu sehen. Und einige bleiben auch mehrere Tage und die Mieten steigen. Also, Montalbano hat uns hier im Ort keinen großen Gefallen getan. Im 20 Kilometer entfernten Chicli sehen sie das anders. In der Kleinstadt liegen die imaginäre Questura und das Kommissariat Montalbanos. Letzteres ist in Wirklichkeit Teil des Rathauses und ebenfalls eine Touristenattraktion. Pro Jahr kommen 25.000 Besucher, um in drei Räumen des Rathauses von Chicli die Originalfilmkulissen zu besichtigen. Dies bringe jungen Menschen in der Stadt Arbeit, erzählt Paola, die zur Kooperative gehört, die den Touristen die Montalbano-Räumlichkeiten zeigt. Es war eine Idee der Gemeinde Chicli, die Verwaltung einiger Kulturstätten in die Hand unserer Kooperativa Gire zu legen. Darunter auch das Kommissariat von Montalbano, das wir für interessierte Besucher zugänglich machen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, jungen Menschen Arbeit zu geben in einer Kooperative, deren Ziel die soziale Inklusion ist. Arbeitsplätze in dieser strukturschwachen Region, auch dies haben Schriftsteller Camilleri und der von ihm ausgesuchte Regisseur Alberto Sironi mit ihren Montalbano-Werken erreicht. 28 Bücher hat der vor 5 Jahren verstorbene Sizilianer Camilleri geschrieben über seinen kauzigen, sehr menschlichen Kommissar und das pralle Leben seiner Heimatregion. Die Reihe hat daraus 35 Filme gemacht, von 1998 bis 2021, Wiederholungen laufen immer wieder. Eine Reihenserie, die sich weltweit so gut verkaufte wie keine andere. In Italien haben Montalbano-Folgen stets Einschaltquoten erreicht wie Fußball-Länderspiele. In Deutschland sind einige Episoden heute noch auf ARD Plus zu sehen. Ein Erfolgsgeheimnis laut Fremdenführer Samito, das schriftstellerische Talent Camilleris, aber auch die Tatsache, dass die Architektur der Provinz Ragusa heimlicher Hauptdarsteller in den Montalbano-Filmen ist.
Vigata
ist eine wunderschöne Stadt. Der Regisseur Sironi platziert die Handlungen immer an außergewöhnlich schönen Orten dieser Gegend. Ein Beispiel aus Chicli: Es wird gefilmt, wie Montalbano in die Questura geht. Aber das Gebäude ist eigentlich nicht so wichtig, sondern die wunderschöne Kirche San Bartolomeo hinter ihm. So hat die TV-Krimiserie geholfen, die Schönheit der Barockstädte Ragusa, Chicli und auch Mordica in die Welt zu tragen.
Von Sizilien geht's aufs Festland nach Kalabrien. Selbst in Italien wissen viele nicht, dass es sie gibt. Die Aberesch, eine ethnische Minderheit aus Albanien, die sich zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert vor allem in Kalabrien angesiedelt hat. Über Jahrhunderte haben sie ihre albanischen Bräuche, ihre byzantinische Liturgie und vor allem ihre Sprache bewahrt. Doch nun sind immer mehr Dörfer der Aberesch vom Aussterben bedroht und damit drohen auch Sprache und Kultur verloren zu gehen. In der kleinen Gemeinde Palogorio hat sich nun eine Gruppe von Aberesch zusammengeschlossen, um gegen den Verlust der eigenen kulturellen Identität anzukämpfen. Verena Schelter war in der Region.
Alle Schülerinnen und Schüler haben sich vor der Grundschule des kleinen Dorfes Carfizzi in Kalabrien versammelt. Alle? Das sind der Größe nach?
Noemi, Valentina, Antonella, Alessia, Sara.
Gerade einmal 5 Kinder gehen hier zur Schule. Wobei die kleinste, Sarah, eigentlich noch zu jung ist. Wir haben den Kindergarten verloren. Das bedeutet schon, die ganz Kleinen müssen dafür eigentlich in ein anderes Dorf gehen. Deshalb haben uns die Eltern gefragt, ob wir sie nicht hier aufnehmen könnten. So hat sie bereits jetzt die Chance, bei den Dingen dabei zu sein, die ihre zukünftigen Schulkameraden machen. Sagt Marianna Leonetti. Sie ist eine der 2 Lehrerinnen hier. Eigentlich hätte die Schule bei so wenigen Kindern geschlossen werden sollen. Doch das Dorf Carfizzi gehört zu den gut 50 Gemeinden der Minderheit der Aberesch. Und weil ethnische Minderheiten in Italien durch das Gesetz einen besonderen Schutz genießen, bleibt die Schule bestehen. Die Aberesch stammen ursprünglich aus Albanien und haben sich zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert in Süd- und Mittelitalien angesiedelt, vor allem in Kalabrien. Sie haben eine eigene Sprache, einen albanischen Dialekt. Der klingt so.
Hora, quiton supportet piotme creatura, cilogni nica, dignocendon, e diniu, neia, 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 capizuta, umartof, larguca.
Marianna liest mit den Kindern ein Gedicht über den Monat April. Es steht in einem Wandkalender, den die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrerinnen gestaltet haben. Hier haben wir alte Spiele, alte Kinderreime, alte Bräuche und sogar alte Redewendungen aufgegriffen. Durch diese Arbeit haben wir nicht nur das Leben der Kinder in Carfizzi, wie es früher war, wieder hervorgeholt, sondern auch Wörter, die heute vielleicht weniger verwendet werden.
Anche recupero di parole che magari oggi si usano meno.
Über Jahrhunderte haben die Aberesch ihre albanischen Bräuche, ihre byzantinische Liturgie und vor allem ihre Sprache bewahrt. Doch jetzt droht all das verloren zu gehen, denn in den vergangenen Jahrzehnten haben immer mehr Menschen die Dörfer verlassen. Viele sind als Gastarbeiter nach Deutschland gezogen. Es gibt sogar ein Lied, das den Vätern gewidmet ist, die die Familie verlassen haben. Früher ist nur der Vater ausgewandert, die Mutter und die Kinder sind im Dorf geblieben. Und es gibt ein Lied, das genau dieser Entfernung gewidmet ist, diesem Warten der Kinder auf den Vater, der zu Weihnachten und dann erst wieder im Sommer nach Hause kommt. Im Laufe der Zeit sind allerdings immer häufiger ganze Familien ausgewandert und kehren, wenn überhaupt, nur noch in den Sommerferien nach Kalabrien zurück. Viele Kinder sprechen Deutsch und vielleicht noch Italienisch, aber kein Aberesch mehr. Palagorio ist die Nachbargemeinde von Carfizzi und mit etwa 1000 Einwohnern doppelt so groß. Viele der Häuser hier sind verwaist. Und noch auffälliger, viele der Gebäude sind nicht fertig gebaut worden. Wenn überhaupt, sind die unteren Stockwerke bewohnt. Dort lebt heute die Generation der Großeltern, die erste Generation der Gastarbeiter. Sie waren es auch, die die Häuser einst gebaut haben, und zwar so, dass man jederzeit noch ein weiteres Stockwerk draufsetzen kann. Für die Kinder und deren Familien. Doch die sind nie zurückgekehrt. Das ganze Geld, das die Menschen in Deutschland verdient haben, steckt in diesen Häusern, erklärt Ettore Buonanno. Auch er hatte sein Heimatdorf Palagorio für ein paar Jahre verlassen, hat in Rom und Florenz gelebt. Dann ist er zurückgekehrt und hat gemeinsam mit einigen anderen die Organisation Fili Meridiani gegründet.
Es handelt sich um einen Verein von jungen Menschen, die nach ihren Erfahrungen in Italien und im Ausland beschlossen haben, in die kleinen Dörfer Kalabrien zurückzukehren. Das sind Gemeinden, die offensichtlich Probleme haben wie alle Gemeinden im Landesinneren. Aber mit dem erschwerenden Faktor, dass es sich hier um Dörfer einer sprachlichen Minderheit handelt, deren Sprache Arabisch vom Aussterben bedroht ist. Wir haben also zwei große existenzielle Fragen, die uns, die wir hier geboren sind, ein bisschen quälen.
Gemeinsam organisieren sie Arberesch-Sprachkurse oder Workshops für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Daraus machen sie Clips für die sozialen Netzwerke. So erreichen sie auch diejenigen, die im Ausland leben. Sie wollen ein Wir-Gefühl schaffen, trotz der großen räumlichen Entfernung. Für Touristen, die abseits der klassischen Tourismus-Hotspots Italienurlaub machen wollen, bieten sie Wandertouren, Workshops und Kochkurse an. Und sie haben ein kleines Museum gegründet.
Die Idee war also, einen Raum zu schaffen, der die Menschen anregt und ihnen die Kultur auf verschiedenen Ebenen näher bringt und das dann in Aktivitäten umzuwandeln, sodass es nicht nur ein Ort für Touristen ist, sondern auch für die Gemeinschaft. Deswegen geben wir hier Workshops, Arabisch-Sprachkurse und organisieren Networking-Veranstaltungen, um immer neue Anreize zu bieten.
Di networking per stare sempre lì a stimolare.
Auch Grundschullehrerin Mariana Leonetti unterstützt die Fili Meridiani als Lehrerin und mit ihrem Wissen über alte Riten und Traditionen. In der Grundschule im Nachbardorf Caffizi ist jetzt Frühstückspause. Neben den italienischen Cornetti gibt es etwas, das die Kinder hier früher oft zum Frühstück bekommen haben.
Buche, Weich e Zuckert. Pane. Olio e zucchero.
Eine große Scheibe geröstetes Brot mit ordentlich Olivenöl und Zucker. Damit endet der Arberesch-Unterricht für diesen Tag. 2 Stunden pro Woche sieht der Lehrplan vor. Für Marianna Leonetti ist das im wörtlichen Sinne essentiell.
Per noi è una questione identitaria.
Für uns ist es eine Frage der Identität. Die Sprache ist unsere Identität. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir nicht nur Worte, sondern wir verlieren unsere Art zu sein, unsere Kultur, das, was wir waren und was wir weiterhin sein wollen. Wir möchten das nicht verlieren. Deshalb kommt der Schule hier eine zentrale Rolle zu.
Das waren die Notizen aus Süditalien, aus Sizilien und aus Kalabrien. Alle Notizensendungen finden Sie im BR Podcast Center und in der ARD Mediathek. In der kommenden halben Stunde nehmen wir Sie dann mit nach Lappland. Rentiere im Langlaufparadies heißen dann die Notizen.